D-Radio Wissen. Hörsaal. Der Podcast.
Und am Mikro ist Katrin Ohlendorf. Und ich gehe heute mit euch keiner geringeren Frage nach, als der nach dem Ursprung unseres Daseins.
Wo kommt das Zeug her, das wir da am Himmel sehen? Und wo kommen wir her? Wir kommen durch Kombination von Theorie und Experiment schon ziemlich weit zum Urknall. Irgendwas muss es in diesem Universum geben, das Energien erzeugt, von denen wir nur träumen können. Wir hoffen, dass wir irgendwann den Weg zurück zum Urknall finden.
Es geht also um den Urknall, den Big Bang, der bekanntermaßen kein bisschen geknallt hat. Warum, das werdet ihr gleich ein bisschen besser verstehen, versprochen. Denn der Vortrag heute ist vor allem für all die unter euch, die Physik, Teilchen, Beschleuniger, Astronomie und so weiter zwar irgendwie spannend finden, aber noch nicht so den richtigen Durchblick haben. Und damit sich jetzt keiner schämen muss, komme ich jetzt mal hier so mit einem kleinen Outing um die Ecke. Mir geht es ganz ähnlich. Ich bin geneigter Laie. Ich hatte immer eher so einen Hang zu Geisteswissenschaften als zu Naturwissenschaften. Ich höre immer gern was über Teilchenbeschleuniger, kosmische Strahlung und so weiter. Aber so wirklich begreifen tue ich die ganzen Zusammenhänge nicht. Aber unser Redner heute tut das. Zumindest in dem Rahmen, was wir Menschen überhaupt über den Ursprung des Universums wissen. Und er kann das alles extrem gut auch Leuten wie mir erklären. Der Teilchenphysiker Robert Harlander. Er ist Professor für theoretische Physik in Wuppertal. Seine Forschungsschwerpunkte sind theoretische Elementarteilchenphysik, Physik des Higgs-Teilchens, Quantenchromodynamik und Supersymmetrie. Und auch am CERN, dem Europäischen Kernforschungszentrum, hat er bereits geforscht. Und auch dazu hören wir gleich mehr. Im Rahmen der Frühjahrstagungen der Deutschen Physikalischen Gesellschaft, kurz DPG, im März 2015 in Wuppertal, hat er einen öffentlichen Abendvortrag gehalten mit dem vielversprechenden Titel Tatort Urknall – Schnitzeljagd im Teilchenzoo. In dem erklärt er, was wir derzeit darüber wissen, was vor knapp 14 Milliarden Jahren passierte, als unser Universum entstanden ist und woher wir das alles wissen und was wir noch nicht wissen. Eine ganze Menge.
Tatort Urknall, Tatort, worum dreht sich's da? Man hat normalerweise irgendwie eine Situation, an der man sieht, anscheinend ist irgendwas passiert, aber das, was passiert ist, ist schon vorbei. Und nachher muss man dann sozusagen rekonstruieren, was könnte passiert sein. Ja, kann man jetzt unterschiedliche Theorien aufstellen. In der Physik ist es ganz ähnlich. Sie müssen da schon ein bisschen suchen. Um da zu suchen, brauchen Sie Werkzeug. Unsere Situation, die wir haben, ist das Universum, ja, sozusagen das Weltall. Jeder kann das Weltall angucken. Wir sehen Sterne, alles relativ statisch irgendwie. Jeder kann sich so seine Theorien machen. Wie gesagt, wir brauchen irgendwie Werkzeug, um zu verstehen, was passiert ist. Wir müssen irgendwelche Untersuchungen machen. Die Werkzeuge, die wir in dem Vortrag hier verwenden werden, wir werden sehen, also die werden alle zum Einsatz kommen. Sowas wie eine Lupe. Ist immer ganz gut, wenn man ein Detektiv ist, eine Lupe dabei zu haben. Ein Stift, klar, Notizen machen. Die Theorien, die man hat, kann man ja auch aufschreiben. Ein Fernrohr, immer gut. Kleingeld, falls Sie mal telefonieren müssen. Einige von Ihnen werden wahrscheinlich nicht wissen, früher konnte man mit Kleingeld telefonieren. Oder wenn Sie mal einen Teilchenbeschleuniger kaufen müssen oder sowas. Dann ist immer Kleingeld immer ganz gut. Silberfolie, so Alufolie, immer nützlich. Wir werden sehen, enorm nützlich bei uns. Ein Prisma, ein anständiger Physiker und auch ein Detektiv hat immer ein Prisma in der Tasche. Ein Tonbandgerät, klar, könnte ja jemand ein Geständnis machen, sollte man aufzeichnen. Ganz, ganz wichtig, eine Knarre. Sollte man immer dabei haben, sehr, sehr wichtig. Und was auch immer ganz nützlich ist, ist so eine Wärmekamera. Aber die ist uns zu teuer, 99 Euro. Das ist, dafür reicht es nicht, die werden wir uns selber bauen. Werden wir sehen. Gut, also, das ist die Situation. Wir wollen ja verstehen, wo kommt das Zeug her, das wir da am Himmel sehen? Und wo kommen wir her? Es gibt eine Theorie und wer kann die schon gemacht haben? Einstein. Einstein hat unglaublich viel gemacht und unglaublich wichtige Dinge. Erstes Utensil, ja, Sie wissen, den Stift haben wir mitgenommen. Einstein hat ihn benutzt und hat diese Formel hier hingeschrieben. Und diese Formel hat dieses Jahr 100. Geburtstag. 1915 hat er die aufgeschrieben. Und was beschreibt diese Formel? Diese Formel beschreibt das Universum. Was heißt, sie beschreibt das Universum? Sie beschreibt was wollte Einstein eigentlich zunächst mal beschreiben? Einstein wollte zunächst mal beschreiben, wie Massen miteinander wechselwirken. Ja? Wie der Mond um die Erde sich bewegt, wie die Erde um die Sonne sich bewegt und so weiter. Er ist auf diese Formel gekommen und hat festgestellt, in diesen Formeln kommen zwei fundamentale Größen vor. Auf der linken Seite steht ein R und dieses R steht für die Raumzeit. Und auf der rechten Seite steht die Materie. Das heißt, Raumzeit und Materie beeinflussen sich gegenseitig. Und insbesondere kann eben Materie die Raumzeit verbiegen. Ja. Er hat eben sozusagen mit dieser Formel herausgefunden, dass die Raumzeit irgendwie wie so ein dehnbares Gewebe ist. Erstaunlich. Was hat Einstein gemacht? Er hat mal versucht, dadurch, dass da die Raumzeit vorkommt und wir in der Raumzeit leben und das Universum mehr oder weniger ja Raumzeit ist, mit ein bisschen Materie drin, das aufs Universum anzuwenden. Hat er das gemacht und hat Folgendes gefunden: Das Universum dehnt sich aus. Er wusste nicht genau, ob es sich ausdehnt oder zusammenzieht. Jedenfalls ist es nicht statisch. Problem: Er hat in den Himmel geguckt und hat gesehen, die Sterne stehen alle da rum. Ja, also bis auf so ein paar Planeten und die Sonne und der Mond bewegt sich da oben nichts. Das ist statisch. Meine Formeln müssen falsch sein. Also korrigiere ich meine Formeln, schreibe noch einen zusätzlichen Term rein. Und diesen Term, Lambda, ist ein freier Parameter, den hat er so gewählt, dass das Universum statisch ist. Konklusion, das Universum dehnt sich nicht aus, alle waren zufrieden, Einstein hatte eine Formel, die das Universum beschreibt. Gut, wir sind jetzt wieder auf einem Stand, wo wir diese Katze verdächtigen, dass sie den Vogel gefressen hat. Wir sollten aber genauer hinschauen. Wenn Sie genauer hinschauen und an dem richtigen Ort auf der Welt sind und wenig Streulicht und so weiter, dann sehen Sie, dass da irgendwie so komische Objekte am Himmel sind, die so ein bisschen heller und ausgedehnter sind. Früher haben die Leute gesagt, das sind Nebel, zum Beispiel der Andromeda-Nebel. Was sind denn Nebel? Nebel ist irgendwie was Komisches da oben am Himmel, da gucken wir erst gar nicht hin, machen wir eine Nebelkarte mit uninteressanten Regionen, irgendwie ist da was im Weg. Gut, also Nebel, da müssen wir noch genauer hingucken. Wer das gemacht hat, war der Hubble. Der hat diese Nebel angeguckt, hat den Andromeda-Nebel angeguckt und hat gesehen, dieser Andromeda-Nebel ist nicht ein Nebel, der irgendwie so nah da ist wie unsere Sterne, die wir sonst so sehen, sondern unglaublich weit weg, weit außerhalb von unserer Milchstraße. Hat gesehen, dieser Andromeda-Nebel sind Millionen, Milliarden von Sternen mit diesem Teleskop. Das heißt, der Andromeda-Nebel ist kein Nebel, der Andromeda-Nebel ist eine Galaxie, die Andromeda-Galaxie. Und dann hat Hubble noch was anderes gemacht. Er hat nämlich mehr andere Galaxien noch entdeckt mit seinem Teleskop und hat diese Galaxien noch genauer angeguckt. Und was er da gemacht hat, werde ich gleich sagen. Er hat sie noch genauer angeguckt und hat dabei gesehen, diese Galaxien entfernen sich alle von uns. Das heißt, es sieht so aus, das Universum dehnt sich aus. Was hat er gemacht, wenn ich sage, er hat die Galaxien noch genauer angeguckt? Er hat sich das Licht von diesen Galaxien genauer angeguckt. Was ist Licht? Licht ist eine elektromagnetische Welle. Elektromagnetische Welle ist überall. Ne? Licht ist dieser kleine Wellenlängenbereich einer elektromagnetischen Welle. Wenn man zu größeren Wellenlängen geht, kommt man zu anderen Anwendungen der elektromagnetischen Wellen. Radiowellen, Handy, Fernseher, Mikrowelle, was auch immer. Wenn man zu höheren, also zu kürzeren Wellenlängen gehen, dann kriegen wir immer höher energetische Strahlung. Dann kriegen wir immer höher energetische elektromagnetische Wellen, Röntgenstrahlung, Gammastrahlung und so weiter. Ja, das sollen wir uns merken für diesen Vortrag. Kleine Wellenlängen von elektromagnetischen Wellen, wenig Energie, kurze Wellenlängen, viel Energie. So, und jetzt hat der Hubble das Licht, das von diesen Galaxien kam, durch ein Prisma geschickt, mehr oder weniger, und hat sich mal das Licht genau angeguckt. Wir wissen, wenn das Licht durch ein Gas geht, zum Beispiel Wasserstoffgas, dann kriegt man nicht so ein klares Spektrum, sondern ist in diesem Spektrum sind solche schwarzen Linien drin. An dem Muster von diesen schwarzen Linien können wir eindeutig sagen, was das für ein Gas war, durch das das Licht gegangen ist. Ja? Und dann hat er sich angeguckt, alles klar, das Licht kommt ja von irgendwoher, die Sterne sind hauptsächlich Wasserstoff, da müssen diese Linien drin sein. Hat sich diese Linien angeguckt von den Galaxien, hat sie verglichen mit dem, was er kannte und hat gesehen, die Linien sind ein bisschen verschoben, rot verschoben. Das nennt man Rotverschiebung. Alle Galaxien sind rot verschoben. Wie kriege ich so eine Rotverschiebung? Was heißt denn Rotverschiebung? Wir wissen, rot ist lange Wellenlänge, blau ist kurze Wellenlänge. Das heißt, die sind in längere Wellenlängen verschoben. Das heißt, wodurch er das erklären konnte, dass diese Galaxien rot verschoben ist, sind über einen Doppler-Effekt. Den Doppler-Effekt kennt jeder. Krankenwagen fährt an einem vorbei. Ja, geht von der kurzen Wellenlänge hoher Ton zu einer langen Wellenlänge tiefer Ton. Und das ist genau das, fast genau das, was hier passiert. Die Galaxien bewegen sich von uns weg. Das Licht, das die aussenden, empfangen wir langwelliger, als sie eigentlich aussenden. Was eigentlich passiert, ist nicht, dass die Galaxien wirklich von uns wegfliegen. Und das steckt in Einsteins Gleichung drin. Was eigentlich passiert ist, dass sich der Raum ausdehnt, als Ganzes, wie so ein Hefekuchen, wie so ein Rosinenkuchen. Ja? Die Rosinen sitzen an ihrem Ort, der Hefekuchen geht als Ganzes auseinander, alle Rosinen bewegen sich voneinander weg. Die Rosinen sind die Galaxien, ne? Bewegen sich voneinander weg. Und dadurch, dass die Raumzeit sich ausdehnt, nicht die Galaxien voneinander wegfliegen, ist es so, dass auch die Wellenlänge auseinandergezogen wird. Das heißt, wenn das das Universum ist, das Universum projiziert auf eine zweidimensionale Kugeloberfläche, Basinga, und das Universum dehnt sich aus, dann wird der Raum größer und die Wellenlänge wird auch größer. Das heißt, was wir sehen, ist diese Dopplerverschiebung durch die Ausdehnung des Universums, die die elektromagnetischen Wellen in die Länge zieht. Deswegen ist es auch nicht, was das Universum macht, eine Explosion, dass da irgendwie pum, was explodiert ist und es fliegt alles auseinander, sondern es zieht sich alles gleichmäßig auseinander. Ja, kommen wir auch noch drauf. Also, mittlerweile hat der Hubble viel, 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 viel mehr Galaxien vermessen. Nicht der echte Hubble, sondern das Hubble-Teleskop, das im Weltraum rumfliegt. Und was Sie hier übrigens sehen, ist ein Ausschnitt aus dem Himmel. Ja, Hubble hat ein Foto gemacht vom Himmel und der Fleck, den Sie hier sehen, der ist so groß, wenn Sie einen Tennisball nehmen, den Tennisball in 100 Meter Entfernung hinlegen, dann würde der Tennisball komplett diesen Fleck abdecken. Und allein in diesem Fleck sind also tausende von Galaxien. Und man sieht, dass die alle sich von uns wegbewegen. Gut, also Einstein, so schön hat er seine Konstante eingeführt, dass das Universum statisch ist. Streichen wir es wieder weg. Langsam sieht es aus wie so eine Mathearbeit von mir früher. Er hat sich enorm geärgert damals, dass er diese Konstante überhaupt eingeführt hat. Also, das Universum dehnt sich aus. Wir sehen es nur nicht, weil die Zeitskalen, auf die es sich ausdehnt, zu groß sind, als dass wir das irgendwie mit dem Auge sehen würden. Das fliegt nicht alles einfach von uns weg. Und jetzt mache ich was, was ich im Laufe dieses Vortrags immer wieder machen werde. Ich denke rückwärts. Ja? Wir gehen jetzt rückwärts in der Zeit. Wenn das Universum sich ausdehnt und wir gehen rückwärts in der Zeit, dann muss es sich zusammenziehen. Es muss irgendwie früher kleiner gewesen sein. Also wir gehen zurück. Wir wollen ja irgendwann zum Urknall. Das heißt, wir müssen zurück in der Zeit. Ja? Also gehen wir zurück, immer weiter zum Urknall. Die Galaxien, alles wird komprimiert. Alles wird komprimiert und am Schluss haben wir irgendeinen Klumpen. Und beim Urknall hat der liebe Gott da eine Dynamitstange reingesetzt und das Universum ist passiert. Er ist entstanden. So kann es natürlich nicht gewesen sein. Und einer der Gründe, warum das nicht so ist und nicht so war, ist, dass es im Universum eben nicht nur Galaxien und nicht nur Materie gibt. Sondern was gibt es dann noch? Das haben die Jungs hier gefunden, Penzias und Wilson, 1965. Die haben von ihrem Arbeitgeber Bell Laboratory diese Antenne da geschenkt gekriegt. Und dann haben die damit rumgespielt und haben gesagt, das ist eine super tolle Antenne. Da gucken wir mal, was wir damit machen können. Und die müssen wir jetzt erstmal eichen. Und dann haben sie festgestellt, diese Antenne rauscht. Die hat ein Rauschen. Gut, vielleicht rauscht sie gerade in diese Richtung. Drehen wir sie ein bisschen. Selber rauschen, immer noch rauschen. Gut, reingeklettert, Tauben drin. Die Tauben haben alles vollgekackt. Alles sauber gemacht, das Rauschen war immer noch da. Dann haben sie irgendwie, Gott sei Dank, sich mal mit dem Theoretiker unterhalten. Und da ist dann so die Idee aufgekommen, dass dieses Rauschen nicht von der Antenne kommt, sondern dass dieses Rauschen vom Universum kommt. Ja? Das Universum rauscht. Und was ist das Rauschen? Das ist Wärmestrahlung. Das Universum ist wie ein Backofen, ja? Mit einer bestimmten Temperatur. Und der Backofen, der glüht so ein bisschen vor sich hin. Wobei Glühen in dem Fall vom Universum ein sehr relativer Begriff ist. Es glüht bei 2,7 Kelvin, das heißt minus 270 Grad, 2,7 Grad über dem absoluten Nullpunkt. Kalt, aber es ist immerhin Wärmestrahlung da. Ja? Das Universum strahlt und die haben es gefunden. Gut, wir wollten ja zurück in der Zeit gehen, das ist also unser heutiges Universum. Und jetzt ist diese Strahlung, die wir hier sehen, die Wärmestrahlung. Wärmestrahlung, wissen wir auch, ist elektromagnetische Strahlung. Jetzt gehen wir rückwärts in der Zeit. Was passiert mit der Wärmestrahlung? Sie wird kurzwelliger. Das heißt, sie wird energetischer. Und das energetischere Wärmestrahlung heißt höhere Temperatur. Das heißt, das Universum, wenn wir zurückgehen in der Zeit, wird kleiner und heizt sich auf. Und zwar ist es so, dass wenn es auf die Hälfte geschrumpft ist, ist es doppelt so warm. Ja, als das Universum nur halb so groß war wie heute, hatte es 6 Grad oder 2 mal 2,7 und so weiter. Ja, momentan ist es so, dass es sich ausdehnt und immer weiter abkühlt. Gut, das heißt, es ist nicht so, dass das Universum irgendwie so zu so einem Klumpen zusammengepresst ist, sondern das ist eher so wie bei so einer Party, wenn Sie in einer Disco sind und jemand die Menge immer mehr und mehr zusammenpresst, steigt auch die Temperatur immer mehr an. Gut, wir wissen also jetzt, das Universum dehnt sich aus und seine Temperatur nimmt ab. Das heißt, wenn wir rückwärts in der Zeit gehen, das Universum zieht sich zusammen, seine Temperatur nimmt zu. Wir wissen, dass es im Universum, wenn wir die Sterne angucken, können wir einfach durch so eine Spektralanalyse oder was auch immer feststellen, die Materie, die es im Universum gibt, ist hauptsächlich in den Sternen, in den Galaxien. Und zum Beispiel unsere Sonne ist ein ganz typischer Stern, besteht zu 99% aus Helium und Wasserstoff, die beiden einfachsten Atome, die wir so haben. Ja? Ein Atom, wissen Sie, besteht aus einem Kern und einem Elektron, Kern, Wasserstoff, Helium. Es ist also Materie im Universum und Wärmestrahlung. Gut, was passiert, wenn wir also jetzt zusammenkomprimieren? Die Temperatur wird immer höher, immer höher, immer höher. Diese Strahlung wird immer energetischer, wird immer kurzwelliger. Irgendwann passiert was, was man den lichtelektrischen Effekt nennt. Auch von Einstein entdeckt übrigens, und dafür hat er auch einen Nobelpreis gekriegt. Nicht entdeckt, sondern beschrieben, theoretisch verstanden. Aber wenn die Strahlung hoch genug ist, dann kann diese Strahlung Elektronen aus Materie auslösen, beziehungsweise Elektronen von diesen Atomen rausschießen. Ja? Und das passiert bei 3000 Kelvin. Ja? Das sind durchaus Temperaturen, die wir hier erreichen können, die wir auch nutzen können. Plasmabrenner, Plasmaschneider, Plasmaschweißen, Plasmafernseher, der hat jetzt keine 3000 Kelvin. Aber Plasma ist also durchaus ein Begriff, der uns irgendwie geläufig ist, auch in Neonbeleuchtung und so weiter, kommt sowas vor. Wir wissen aber, das Universum war 1000-mal kleiner da, weil heute hat es 3 Kelvin, damals hatte es 3000 Kelvin. Also das Universum ist ist um Faktor 1000 geschrumpft, soweit sind wir schon am Urknall dran, und es ist Plasma entstanden. Das heißt, das Universum, wenn Sie so wollen, als es Faktor 1000 kleiner war, hatte ungefähr so eine Struktur. Und wir mittendrin, also wir waren damals noch nicht da, aber wenn wir da gewesen wären, wären wir da irgendwo mittendrin. Man kann ausrechnen mit Einsteins Gleichung, dass das Universum 400.000 Jahre nach dem Urknall 3000 Kelvin heiß war. 400.000 Jahre nach dem Urknall. Das Universum ist heute 13,8 Milliarden Jahre alt. Also um Ihnen die Relation zu geben, wenn das Universum ein Mensch wäre und der wäre heute 50 Jahre alt, dann wäre er zu diesem Zeitpunkt einen halben Tag alt gewesen. Also ein echtes Baby. Ne? Also stellen wir uns mal vor, wir sind einen halben Tag alt, beziehungsweise unser Universum ist 400.000 Jahre alt und ist eben in dieser Plasmaform. Ja? Es ist ein echter Feuerball. Elektronen und Kerne fliegen durch die Gegend und dazwischen diese 3000 Kelvin heiße Strahlung. Es ist halt ein Feuerball. Ne? Und unser Ort ist genau in der Mitte. Damals war er noch sehr, sehr unwirtlich. Jetzt warten wir, bis das Universum unter 3000 Kelvin abgekühlt ist. Was passiert? Das Plasma erlischt. Die Kerne fangen Elektronen ein. Es ist nur noch Wasserstoff und Heliumgas da, das ist durchsichtig. Und die Photonen, das heißt die Strahlung, kann einfach da durchfliegen, wie durch Wasserstoffgas, ja? Durchsichtig. Das heißt, im nächsten Bild ist das Plasma weg und alles, was Sie sehen, ist die Strahlung, die Photonen, ja? Sozusagen Lichtteilchen. Also jetzt ist sozusagen das Plasma ist erloschen, das Universum ist durchsichtig und wir haben nur noch diese 3000 Kelvin heiße Strahlung da. Was macht diese Strahlung? Nichts. Sie fliegt einfach mit Lichtgeschwindigkeit durch die Gegend, immer geradeaus. Wahnsinnig spannend. Ja? Aber denken Sie dran, wo war denn unser Ort? Wir sind jetzt heute, das heißt hier ist wirklich, das sind wirklich wir. Hier sitzen wir. Und da sind auch tatsächlich Photonen angekommen, so viele waren es ja, die sind ja überall. Wo kamen eigentlich diese Photonen her, die wir heute hier sehen? Lass mal einfach nochmal rückwärts laufen und färben diese Photonen, die hier sind, rot ein. Sind wir wieder bei 400.000 Jahren nach dem Urknall. Und diese rote Strahlung, die kam aus einer Kugel. Ja? Aus einer Kugel um uns herum mit einem irrsinnig großen Radius, 13,8 Milliarden Jahre und noch viel mehr. Das ist die Strahlung, die Penzias und Wilson mit ihrer Hornantenne gemessen haben. Und dadurch, dass diese Strahlung 400.000 Jahre alt ist, das heißt, ein Baby von einem halben Tag war das Universum da, sollte man sich die mal genauer anschauen. Und das hat man gemacht. Das ist das Universum 400.000 Jahre nach dem Urknall. Ja, vor 13,8 Milliarden Jahren, minus 400.000 Jahre, das ist nichts. Es war enorm jung, es war ein Baby. Das heißt ganz klar, unser Universum hatte Babyakne. Das Schöne ist, dass man an dieser Babyakne viel ablesen kann. Vielleicht sollte ich erst noch ein bisschen mehr dazu sagen. Ich habe doch gesagt, dass wir eine Wärmebildkamera brauchen werden. Jetzt sehen Sie hier so rote und dunkelblaue Flecken. Und wie bei der Wärmebildkamera üblich, blaue Flecken bedeutet kalt. Kalt ist minus 270,7 Grad Celsius. Und heiß ist minus 270,3. Also es ist wirklich erstaunlich. Das Erstaunliche ist, wie gleichförmig diese Temperatur ist im Universum. Unser Universum ist unglaublich gleichförmig in allen Richtungen. Aber es hat doch Strukturen. Und das Erstaunliche ist, dass man an diesen Strukturen was ablesen kann. Ja, das ist jetzt nicht nur so, ach scheiße, unser Universum hatte Babyakne, gut, dass die vergangen ist. Nee, da kann man noch mehr ablesen. Und ein guter Detektiv weiß natürlich sofort, wovon ich rede. Wenn Sie sowas angucken, was könnte das sein? Ich zeichne mal ein paar Achsen ein. Das ist einfach sozusagen so ein Frequenzspektrum. Lautstärke über der Zeit. Und das bin tatsächlich ich, wenn ich Urknall sage. Tatsächlich habe ich das meiner Frau gezeigt, was ist das? Und sie hat gesagt, gar nicht schlecht. Urknall. Und genauso wie sie aus sowas mit einem Stimmenanalysator vielleicht analysieren, genauso kann man das mit dieser Kugel machen und mit dieser Babyakne. Kann man genau analysieren, was da bei der Analyse rauskommt, ist so eine Kurve. Und da sehen Sie schon, diese Kurve, die hat viele Features, sagen wir, ja, viele Eigenschaften. Ein paar Peaks, die Abstände von den Peaks sind irgendwie komisch. Der ist hoch, der ist niedrig und tatsächlich kann man aus dieser Kurve unglaublich viel ablesen. Was man daraus lesen kann, ist, das Universum ist 13,798 Milliarden Jahre alt. Nur 5% ist das, was ich hier als normale Materie bezeichne. Das ist Sterne, das, was wir so kennen. Sterne, Staub und so weiter. 27% ist dunkle Materie, wo wir uns zumindest mal vorstellen könnten, dass man vielleicht irgendwann mal drauf kommt, was das sein könnte, aber wir wissen es noch nicht. Und 78% ist dunkle Energie, von der wir keine Ahnung haben, was es sein soll. 68, habe ich mich verrechnet. Vielen Dank. Vielen Dank. Ja, sehen Sie, ich habe nicht gelogen mit der Mathearbeit vorher. Also, dunkle Materie, dunkle Energie, wir wissen nicht, was dunkle Energie sein soll. Das Erstaunliche ist aber, wir können sie in Einsteins Gleichung berücksichtigen, und zwar, indem wir diese blöde Term wieder mitnehmen. Ja? Der steht für dunkle Energie. Aber es ist in den Einstein-Gleichungen nur ein Parameter und wir haben keine Ahnung, wo er herkommt. Ja? Sogenannte kosmologische Konstante. Ein Objekt, das uns unglaublich viel Kopfzerbrechen bereitet. Das heißt, das Universum wird immer heißer, wenn wir zurückgehen in der Zeit. Und wir wissen schon, Elektronen werden von ihren Atomkernen getrennt. Und es wird einfach immer heißer, es wird immer energetischer. Was wird passieren? Die Materie wird irgendwie in ihre Bestandteile zerlegt werden. Um also zu verstehen, was passiert, wenn wir hier Richtung Urknall laufen in der Zeit, müssen wir verstehen, woraus unsere Materie besteht. Und klar, unsere Materie besteht aus Atomen, die Atome wiederum bestehen aus Atomkernen und Elektronen. Die Elektronen sind für alles, was wir wissen, fundamental, können wir nicht weiter teilen, punktförmig. Die Kerne wiederum bestehen aus Protonen und die Protonen wiederum bestehen aus Quarks. Gut, den Teil haben wir schon so gut verstanden, dass wir es im täglichen Leben nutzen können. Ja, Plasma, Fernseher, was weiß ich. Den Teil haben wir auch so weit verstanden, dass wir ihn für Energiegewinnung zum Beispiel nutzen können. Ja, Atomkraftwerke, Kernspaltung. Der Teil hier hinten, den haben wir noch nicht benutzt für irgendwelche technischen Anwendungen. Da sind wir noch dabei, den genau zu untersuchen. Und um den genau zu untersuchen, brauchen wir Kleingeld, um uns zum Beispiel solche Beschleuniger hier zu kaufen. Ja? Teilchenbeschleuniger, was soll das? Wir wollen dieses Proton hier untersuchen. Ich will Ihnen jetzt erklären, woher wissen wir, dass im Proton Quarks drin sind. Ja, woher wissen wir das? Da macht man Streuexperimente an solchen Beschleunigern. Was ist ein Streuexperiment? Streuexperiment klingt immer irgendwie völlig abgefahren. Ja, was ist denn ein Streuexperiment? Ein Streuexperiment ist alltäglicher, als Sie denken. Alle, die wir hier sitzen, machen Streuexperimente kontinuierlich in diesem Moment. Nämlich, wenn Sie einfach irgendwas angucken, dann machen Sie ein Streuexperiment. Ja, Sie nehmen das Photon, das aus dieser Lampe kommt und an mir abprallt, ja, an mir gestreut wird und dann bei Ihnen ins Auge fliegt. Und dann nimmt Ihr Auge das auf und Ihr Mikroprozessor da oben verarbeitet das und denkt sich, dieses Muster, das von den Photonen, die an diesem Objekt da vorne abgestrahlt werden und gestreut werden, kenne ich irgendwoher. Das ist ein Streuexperiment. Sie analysieren gestreute Strahlung. Sie lassen irgendjemanden was auf mich draufschießen und analysieren dann die Strahlung, die von mir abprallt. Noch ein besseres Streuexperiment. Sie müssen das ja nicht mit Licht machen. Ja? Sie können da auch was anderes nehmen. Denken Sie an kleine Kinder. Ja? Da vorne liegt irgendwie sowas, was irgendwie so ein bisschen größerer Igel. Was könnte das sein? Nehmen wir mal einen Stein und machen ein Streuexperiment. Ja? Tung, schmeißen wir den da drauf und gucken, was passiert. Ja? Springt der Stein den hohen Bogen ab? Bewegt sich vielleicht dieses Objekt, das ich mit dem Stein getroffen habe? Das ist Streuexperiment. Ja? Und das ist das, was man macht. Ein bisschen tierfreundlicher, würde ich sagen, aber ganz ähnlich. Man will das Proton angucken. Mit einer Lupe geht das nicht mehr. Das Proton ist zu klein. Das sichtbare Licht ist viel zu langwellig. Das Proton ist viel kleiner als die Wellenlänge, die Sie sehen können. Das heißt, Sie müssen das Licht immer kurzwelliger werden lassen, immer höher, energetischer. Und irgendwann wird es einfach praktischer, einen Stein auf den Igel zu werfen. Und den Stein auf den Igel, der sieht so aus. Eigentlich ist es eine Elektronenkanone, ne? Haben Sie vielleicht vorher schon gesehen. Und dann schießen wir also Elektronen auf dieses Proton, ja? Den Stein auf den Igel. Und was passiert? Dung. Und dann kann ich hier messen, in welche Richtung ist dieses Elektron geflogen. Das reicht nicht mit einem Elektron, das müssen Sie ganz, ganz oft machen. Es reicht auch nicht, wenn Sie ein Photon auf mich schießen, dann erkennen Sie mich auch nicht. Sie brauchen ganz viele Photonen und die müssen Sie dann im Mittel analysieren. Genauso machen wir das hier auch. Ganz, ganz viele Elektronen auf die Protonen schießen und dann sehen wir, ob dieses Proton kugelförmig ist oder ob es eine Struktur hat. Und tatsächlich kann man so sehen, dass das Proton eine Substruktur hat, dass da irgendwie Quarks oder sowas drin sind. Wenn Sie hier noch härter mit den Elektronen aufs Proton schießen, was passiert dann? Dann könnten Sie darauf hoffen, dass Sie vielleicht patschung, so einen Quark da rausschießen. Ja, das wäre toll. Können wir also wirklich mal so einen Quark dann einzeln angucken. Das ist aber nicht das, was passiert. Komischerweise haben diese Quarks die Eigenschaft, dass sie nicht einzeln vorkommen. Sie kommen nur in Verbünden von 3 vor, zum Beispiel bei Proton und Neutron, oder in Verbünden von 2 und dann immer als Quark-Antiquark. Quark-Antiquark. Das heißt, was tatsächlich passiert, wenn Sie immer härter da drauf schießen, ist Folgendes. Das Proton zerplatzt und es entstehen neue Hadronen, sagen wir, neue Verbünde von Quarks. Und das heißt, jetzt entstehen Teilchen, die vorher gar nicht da waren. Und da laut Einstein, wieder Einstein, Energie und Masse äquivalent sind, müssen Sie nur mit genügend Rums auf dieses Proton drauf schießen, dann können Sie eventuell Teilchen erzeugen, die schwerer sind als die, die Sie ursprünglich hatten. Und da kann es dann passieren, dass das Teilchen wieder zerfällt, aber kurzzeitig haben Sie ein schwereres Teilchen erzeugt. Einfach durch E gleich M mal C Quadrat.
Ihr seid auf D-Radio Wissen und zwar im Hörsaal. Und da erklärt der Teilchenphysiker Robert Harlander gerade, verständlich für Laien, den aktuellen Wissensstand über die Geburtsstunde unseres Universums. Bleibt dran für den zweiten Teil.
D-Radio Wissen, Hörsaal.
Gut. Und so, nicht nur so, sondern auch auf andere Art und Weise, haben wir festgestellt, dass es neben den Teilchen, die wir hier so im täglichen Leben sehen, nämlich Elektronen, Proton und Neutron. Proton und Neutron können wir aus Quarks aufbauen, und zwar aus diesen beiden, Up und Down genannt, Elektron, dass es daneben noch andere Teilchen gibt. Ich habe hier noch das Photon eingezeichnet. Das Photon ist das Lichtteilchen und das Licht ist elektromagnetische Welle, elektromagnetische Wechselwirkung. Das heißt, wir assoziieren immer mit einer Kraft, mit einer Wechselwirkung ein Teilchen. Also zum Elektrostatik oder Magnetismus hängt mit dem Photon zusammen. Wir wissen schon, dass es da noch andere Teilchen geben muss. Das Gluon, das zum Beispiel eben diese Protonen und Neutronen zusammenhält und auch die Quarks im Proton zusammenhält und ganz komische Eigenschaften hat, eben dass man kein Quark einzeln aus diesem Proton rausziehen kann. Dann sind natürlich noch andere Teilchen dazugekommen. Neutrino, davon haben Sie auch alle schon gehört, schon in den 50ern theoretisch postuliert und dann später gefunden. Und dann über Strahlung aus dem Weltraum, da komme ich noch später drauf, aber eben auch durch solche Teilchenbeschleuniger-Experimente sind da immer mehr Teilchen dazugekommen. Teilchen meine ich Teilchen, die fundamental sind, die nicht weiter teilbar sind, die punktförmig sind, die genauso aussehen wie das Elektron. Nicht weiter teilbar, Elektron oder die Quarks. Zum Beispiel gibt es einen schweren Bruder vom Elektron, der genauso aussieht wie das Elektron, aber 200 Mal schwerer ist. Kein Mensch weiß warum. Der hat auch ein eigenes Neutrino. Es gibt noch weitere Quarks, Strange Quark, Charm Quark. Das gibt noch einen schwereren Bruder vom Elektron. Weiß auch kein Mensch, warum es den gibt. Es gibt noch andere Wechselwirkungen, die schwache Wechselwirkung, von der wir auch vorher schon wussten, dass es die geben muss. Später hat man da die zugehörigen Teilchen dazu entdeckt. Es gibt einen Bottom Quark, es gibt einen Top Quark und es gibt Tau Neutrino. Und damit sind wir aber auch fertig, fast fertig. Ne? Das ist der Teilchen Zoo, wie wir ihn heute kennen. Alle fundamentalen Teilchen, daraus ist alles aufgebaut. Auch an Teilchenbeschleunigern können wir keine anderen Teilchen erzeugen als die hier. Mit einer Ausnahme, kommt noch. Ne? Jetzt ist es nicht so, dass das hier ist so wie Briefmarken sammeln. Ja, ich habe wieder ein neues Teilchen gefunden, das klebe ich mir in mein Sammelalbum ein. Nee, da steckt viel mehr dahinter. Und zwar steckt da eine Theorie dahinter und die ist so unglaublich elegant, ist kompliziert. Und die Formel hier zusammen mit diesem Sammelbildalbum nennt man das Standardmodell der Teilchenphysik. Nicht ganz. Ja. Ich würde es nennen, das Standardmodell der Teilchenphysik für arme Leute. Warum? Weil wenn ich mit dem Standardmodell der Teilchenphysik für arme Leute, mit dem, wie es hier steht, mal so richtig Gas geben will, dann wird es Probleme geben. Es wird mir irgendwie zusammenbrechen. Ich will da nicht weiter drauf eingehen. Was heißt das, wenn ich richtig Gas geben will, wenn ich Prozesse beschreiben will, bei ganz, ganz hohen Energien, dann werde ich feststellen, dass ich absoluten und offensichtlichen Unsinn rauskriege. Zum Beispiel gibt es mir die Antwort auf die Frage, also Sie können es vergleichen mit, was ist die Wahrscheinlichkeit, mit einem Würfel dreimal hintereinander die 6 zu würfeln? Dann wird mir das Standardmodell, wenn ich das auf das übertrage, zum Beispiel geben, 200%. Völliger Schwachsinn. Es gibt keine Wahrscheinlichkeiten, die größer sind als 100%. Das heißt, das Standardmodell ist wirklich auf diese Art und Weise offensichtlich falsch in der und der Weise. Aber bei niedrigen Energien funktioniert es ganz gut, ja, in der Form. Man will aber, dass es nicht nur bei niedrigen Energien funktioniert, sondern überall. Gut, weg mit dem Teil. Das ist nämlich der gefährliche Teil, das waren diese Massen. Ich gehe nochmal eins zurück. So. Dieser Teil, da stehen die Teilchenmassen drin. M für Masse. Ja? Da stehen die Teilchenmassen drin. Das ist der gefährliche Teil, das ist der das Ganze kaputt macht. Der muss weg. Und der muss ersetzt werden, da muss irgendwie was anderes her. In der Sprache würde ich sagen, brauchen wir eine gescheite Wasserkühlung. Die Wasserkühlung in dem Fall heißt Higgs. Ja. Das Higgs ist sozusagen der Kühler für das Standardmodell und der sorgt dafür, dass das Standardmodell nicht überhitzt. Bei keinen Energien. Es funktioniert bei allen Energien. Und die Formel dazu, die sieht so aus. Wunderschön. Die ist so wunderschön, dass man sie am CERN als Tasse kaufen kann. Und außerdem wurde sie 2013 mit dem Nobelpreis ausgezeichnet. Gut, das Higgs-Teilchen ist das, was man eben dazu einführen muss. Und Sie haben wahrscheinlich gehört, das Higgs-Teilchen hat man 2012 am Large Hadron Collider entdeckt. Superlative haben Sie wahrscheinlich alle dazu gehört. Der größte, schönste und schnellste, teuerste, was weiß ich. Fakt ist, er hat dieses Higgs entdeckt und es war nicht möglich, es vorher irgendwo anders zu entdecken. Die Higgs-Entdeckung sah nicht so aus, dass die den angeschmissen haben und dann gesagt haben, guck mal hier, das nehme ich doch mal mit und zeig's meinem Chef, das ist bestimmt ein Higgs. Das sah so aus. Ne? Das sind irgendwelche Kurven und das geübte Auge sieht dann Hubble und das ungeübte sieht den Hubble, wenn der Experimentalphysiker hier die Kurve durchgezogen hat. Ne? Und das sind die beiden großen Experimente, die beide das Higgs zeitgleich entdeckt haben. Woher weiß man, dass dieser Hubble das Higgs ist? Das weiß man, weil man diese Formel hier hat. Und weil man mit dieser Formel ausrechnen kann, wo dieser Hubble sein muss und wie hoch er sein muss. Und solche Rechnungen werde ich Ihnen jetzt nicht hier vorturnen, aber ich kann Ihnen mal zeigen, wie so Ausdrücke aussehen, die damit zu tun haben. Viele Zahlen. So viele Zahlen, dass sie gar nicht mehr richtig auf diese Folie draufpassen. Ist aus einer tatsächlichen Rechnung von uns. Gut. Wir haben also das Standardmodell, wir kennen die fundamentalen Wechselwirkungen und die schwache, die elektromagnetische, die starke und die schwache Wechselwirkung. Sie sehen schon, die Gravitation kommt da gar nicht vor, wenn wir noch dazu kommen. Und wir können sozusagen ausrechnen, wenn zwei von diesen Teilchen zusammenstoßen, was passiert und so weiter. Allerdings, wenn Sie beispielsweise den Katalog, den Satz von fundamentalen Vögeln kennen, ja, dann können Sie immer noch nicht sagen, was diese Vögel als Kollektiv machen. Ja? bringen Sie mal 100.000 von diesen Vögeln zusammen, was passiert? Ne? Das können Sie nicht vorhersagen, indem Sie einfach nur diese Vögel angucken. Und worauf ich raus will, ist, dass wir nicht nur einzelne Teilchen haben, sondern wir haben wirklich so ein Bad. Ja, wir haben so eine Masse, ja, so ein Plasma, und das heizt man immer weiter auf. Ganz viele Teilchen. Ja, das heißt, wenn Sie hier, da stehen immer sozusagen die Ära der Nukleosynthese und so weiter. Da gibt es Linien dazwischen und da passiert irgendwas. Das ist wie ein Phasenübergang. Ja? Hier hat die Materie die Eigenschaften, da gibt es noch Atomkerne und dann bei irgendeiner Temperatur schmelzen die. Oder hier, das war auch dieser Übergang von Atomen durchsichtig zu undurchsichtig. Das sind Phasenübergänge. Und Phasenübergänge hier zum Beispiel beim Wasser, das können Sie dem Wassermolekül auch nicht ansehen, wann das schmilzt. Ja, da müssen Sie komplizierte Rechnungen machen, um das vorherzusagen. Und ganz genauso ist es in der Teilchenphysik. Sie können dann Versuche machen. Ja? Dann nehmen Sie nicht nur zwei Protonen oder zwei Elektronen, die Sie zusammenschießen, sondern Sie nehmen richtig schwere Klumpen, ja? Goldatome oder Uranatome, und schießen die zusammen und versuchen irgendwie sowas herzustellen, Bedingungen wirklich mit einer Temperatur, wo wirklich was wuselt und wimmelt, wo Sie wirklich so ein Plasma und sowas erzeugen können. Aber solche Streuexperimente sind wahnsinnig kompliziert, und überhaupt irgendwie da mal was zu messen. Sie können ja nicht einen Thermometer reinhalten und gucken, was da passiert, sondern Sie müssen dann aus diesem Gestreuten wieder das, was da passiert ist, was da rausgekommen ist, aus dem müssen Sie Rückschlüsse ziehen. Das ist wahnsinnig kompliziert. Sie haben natürlich noch eine andere Option. Sie kennen ja die Theorie wahnsinnig gut. Sie kennen alle Eigenschaften von den einzelnen Teilchen. Also müssten Sie prinzipiell, wenn Sie nicht an sowas wie Emergenz oder sonst irgendwas glauben, dass da plötzlich irgendwie was passiert, was nicht in der Theorie drinsteht, müssten Sie prinzipiell diese Eigenschaften auch ausrechnen können. Also nehmen wir diese Theorie, hauen Sie auf den größten Computer, den wir kennen, und lassen den Computer mal rechnen. Und dann können Sie versuchen, Eigenschaften von Ihrer Materie, von Ihrer Kernmaterie, bei ganz frühen Stadienzeiten des Universums auszurechnen. Und dann können Sie versuchen, so ein Phasendiagramm, wie es bei Wasser gibt, ja, hier Temperatur in Kelvin, der Druck, bei welcher Temperatur ist das Wasser gasförmig, bei welcher ist es gefroren und so weiter. Das ist so ein typisches Phasendiagramm. Sowas können Sie dann auch für Atomkerne und für Kernmaterie und Quarks machen beispielsweise. Und tatsächlich, also das ist nicht alles gerechnet, das ist schon alles sehr, sehr qualitativ, aber bestimmte Aspekte kann man ausrechnen mit dieser Theorie. Und dann kann man wieder versuchen, rückzuschließen, was würde man dann erwarten bei diesen komplizierten Streureaktionen mit Urankernen und so weiter. Tatsächlich ist es so, das ist also das, was ich vorher gesagt habe, dass Sie keine einzelnen Quarks erzeugen können, dass die immer nur in Verbünden von drei oder zwei vorkommen. Das ist, wenn das immer dichter und immer heißer wird, ist dann auch nicht mehr der Fall. Plötzlich kriegen Sie auch, vorher hatten Sie ein Plasma aus Elektronen und Atomkernen, wenn Sie das noch dichter und noch enger zusammenpressen, dann kriegen Sie ein Quark-Gluon-Plasma. Ja, dann lösen sich die auf, die Quarks sind plötzlich quasi frei. Ja, müssen nicht mehr in diesen Verbünden vorkommen. Und solche Phasen, das Quark-Gluon-Plasma ist eben hier oben, können Sie da eben nachrechnen und bestimmte qualitative und quantitative Eigenschaften ausrechnen. Das heißt, was Sie da ausrechnen können, ist, dass beispielsweise, wenn Sie diese Atomkerne immer weiter zusammenpressen, dass Sie dieses Quark-Gluon-Plasma kriegen, wie ist dieser Übergang? Wie schmilzt sozusagen die Kernmaterie in ein Quark-Gluon-Plasma? Ist das wie Eis, ja, sozusagen, dass es da so Klumpen gibt und dann schwimmen diese Klumpen in der anderen Flüssigkeit rum? Oder sieht das irgendwie aus wie Butter, dass es in der Hand schmilzt oder sonst irgendwas? Tatsächlich ist es so, dass Sie eben ausrechnen können, dass das schmilzt wie Schokolade. Soweit, so gut. Wir kommen also jetzt durch Kombination von Theorie und Experiment schon ziemlich weit zum Urknall runter. Ja. Also hier, das haben wir schon lang verstanden, hier gibt es dieses Plasma aus Elektronen und Kernen, dann zerplatzen irgendwann die Kerne und wir kommen immer weiter zurück und können sozusagen die Materie in ihre Bestandteile zerlegen. Und heutzutage sind wir irgendwo hier unten mit unserer Erkenntnis, aber wir haben noch keine Ahnung, wie wir das sozusagen mit dem Urknall zusammenbringen können. Das heißt, wenn Sie in der Zeitung lesen, der LHC rekonstruiert den Urknall, dann sind wir irgendwie da immer noch meilenweit davon entfernt. Wir kommen halt immer näher ran. Das ist völlig klar, sozusagen, wenn Sie was genau verstehen wollen, dann ist es immer gut, immer näher ranzugehen und sich immer das immer genauer anzugucken. Aber den Urknall, das können wir noch nicht rekonstruieren und ich weiß nicht, ob das jemals funktioniert. Gut, offene Fragen, ganz offensichtliche offene Fragen, die heute auch schon aufgetaucht sind. Dunkle Materie. Die dunkle Materie kommt in unserem Standardmodell nicht vor. Wir haben keine Ahnung, was das sein könnte. Wir haben eine Idee, was es sein könnte, verschiedene Ideen, aber keine hat sich davon bestätigt. Ich hatte die dunkle Materie angesprochen bei dieser Analyse von der Babyakne von unserem Universum. Es gibt noch ganz viele andere Hinweise. Ja? Sozusagen denken Sie wieder an die Detektive zurück. Es gibt so viele Indizien dafür, dass es dunkle Materie geben muss, da kann man eigentlich gar nicht mehr aus. Eins davon ist zum Beispiel, wenn Sie die Rotationsgeschwindigkeit von den äußeren Sternen von Galaxien angucken, dann stellen Sie fest, dass diese Rotation viel, viel schneller ist, als sie eigentlich sein dürfte. Ja, das ist die Geschwindigkeit hier oben, die man gemessen hat, und dass es diese theoretisch haben müsste, wenn das Leuchtende hier drin die Materie ist, die tatsächlich da ist. Es muss noch mehr Materie geben, die die äußeren Sterne stärker an die Galaxie bindet. Dunkle Materie. Dunkle Materie ist Materie, die nicht mit Lichtwechsel wirkt, also die komplett durchsichtig ist. Und wir wissen nicht, was es sein soll. Ich hatte auch angesprochen, dunkle Energie. Auch da kriegt man ja diese 68% dunkle Energieanteil im Universum raus, aus der Babyakne vom Universum. Ursprünglich wurde die dunkle Energie anders gefunden in dieser Arbeit. Oder in diesen Arbeiten Ries und Perlmutter, wo sie also sehr weit entfernte Supernova-Typen angeguckt haben und festgestellt haben, dass das Universum sich beschleunigt expandiert. Will ich nicht näher drauf eingehen. Das sind so offensichtliche Dinge, wo wir definitiv noch was zu arbeiten haben. Andere Dinge sind zum Beispiel, dass das Universum ja nicht irgendwie so ruhig und still ist, wie es aussieht, wenn man sich abends irgendwie in die laue Sommernacht setzt und den Sternenhimmel anguckt. Da ist unglaublich viel los. Und dieses unglaublich viel los, das wirkt sich auch auf unsere Erde aus. Die wird nämlich permanent mit irgendwelchen super hochenergetischen Strahlen beschossen, die so hochenergetisch sind, dass wir keine Ahnung haben, wer diese Teilchen so stark beschleunigt hat. Ja. Irgendwas muss es in diesem Universum geben, das Energien erzeugt, von denen wir am LHC nur träumen können. Ja. Und Gott sei Dank haben wir so eine Atmosphäre um uns herum. Die hochenergetischen Teilchen treffen also auf die Atmosphäre, treffen da irgendwie so ein Luftteilchen. Das Luftteilchen zerplatzt, die entstehenden Teilchen haben selbst wieder eine hohe Energie und es entstehen solche Schauer und das, was dann da unten bei uns ankommt. Und man will zumindest wissen, wo kommen die denn her? Ja, wo kommen diese hochenergetischen Strahlen überhaupt her? Deswegen baut man Experimente. Das sieht man hier, wo die herkommen, ganz viele Quellen. Das Runde sind die Quellen beispielsweise. Und deswegen baut man irgendwie Experimente, wo man diese Schauer messen kann. Eins davon steht in Südamerika, in Argentinien. Und da sieht man also hier so eine Satellitenaufnahme. Und dieses Feld ist sozusagen der ganze Detektor. Jeder dieser einzelnen gelben Punkte ist so ein komischer Wassertank. Und Sie sehen, die sind so weit auseinander, dass man den nächsten schon gar nicht mehr sieht. Es sind nicht immer so viele Wissenschaftler hier zugegen. Meistens machen die Arbeit allein. Wenn Ihnen der Detektor immer noch nicht groß genug war, das waren also, die Kantenlänge ist so um die 70 Kilometer von dem Detektor, dann nehmen Sie einfach die ganze Erde. Das macht man zum Beispiel bei Ice Cube. Da guckt man sich Neutrinos an. Neutrinos, die irgendwie durch irgendeinen komplett unverstandenen Mechanismus im Universum auf abstrus hohe Energien beschleunigt werden und dann auf unsere arme Erde treffen. Neutrinos wechselwirken Gott sei Dank so schwach, dass nur ab und zu eins hier in der Erde hängen bleibt, das dann in Myon geht, durch die komplette Erde durchfliegt und hier unten in einem Detektor, der ganz tief im antarktischen Eis vergraben ist oder eingeschmolzen ist, sieht so aus. Also das ist nur von oben angeguckt, das ist wirklich der Südpol hier. Und wenn Sie sozusagen das Eis aufschneiden, dann sieht das ganze Ding so aus. Da oben ist also die Fläche, die wir gerade gesehen haben. Und hier ist das Eis, das ist ungefähr 2,5 Kilometer dick. Unglaublich transparentes Eis und da hat man solche Detektoren reingeschmolzen, bis auf 2 Kilometer Tiefe. Und damit kann man dann sozusagen so ein Neutrino oder so ein Myon, das eben von unten kommt, messen. Und dann kann man gucken, wo kommt es her und vielleicht mit einem anderen Teleskop gucken, was ist denn da eigentlich? Ja, wo kommt es her? Was erzeugt das? Also solche Sachen sollten uns irgendwie weiterhelfen auf der Suche nach dem, was ist da eigentlich noch? Dann auf einen anderen Punkt, andere offene Frage, möchte ich noch zu sprechen kommen. Ich habe Ihnen ja gesagt, wenn wir nur hart genug schießen, dann können wir neue Teilchen machen. Und diese neuen Teilchen, die können wir typischerweise nur, als Teilchen-Antiteilchen-Paare erzeugen. Ja, irgendwie Ladungen müssen erhalten bleiben, die Quantenzahlen müssen erhalten bleiben. Das heißt, es muss immer wenn sie irgendwas positive Ladung, müssen sie auch die negative dazu erzeugen. Und jetzt übertragen wir das mal wieder auf unser Universum. Das heißt, wir machen es dichter und dichter und dichter und dichter. Die Energie, die Temperatur wird immer höher und höher und höher. Irgendwann haben sie so harte Stöße, dass auch in diesem Plasma, das sie dann haben, Teilchen-Antiteilchen-Paare erzeugt werden. Und zwar en masse. Wie viele können wir ungefähr rückschließen, indem wir gucken, wie viel von dieser Hintergrundstrahlung, wie viel von dieser Temperaturstrahlung wir eigentlich im Universum haben? Da können wir rückschließen, wie viele Teilchen-Antiteilchen-Paare zu einem bestimmten Zeitpunkt in unserem frühen Universum entstanden sind. Die Frage ist jetzt, sozusagen, sie machen es dichter und dichter, die Party wird dichter und dichter, irgendwann artet es aus und es werden also so Teilchen-Antiteilchen-Paare aus dem Vakuum erzeugt, aus dem Nichts. Solche Paare, dann haben sie also sozusagen so ein Gemenge aus Teilchen-Antiteilchen-Paaren und dann fragen sie sich, Moment mal, also wenn sie zu dem Zeitpunkt gelebt hätten oder wenn sie sozusagen das von diesem Standpunkt aus sehen, dass das ganze Universum irgendwie so eine Masse aus Teilchen-Antiteilchen-Paaren ist, dann fragen sie sich schon, Moment mal, heute haben wir nur noch Materie. Wo ist die ganze Antimaterie? Warum war das nicht gleichförmig? Warum war das nicht so, dass es zu diesem Zeitpunkt gleich viele Teilchen und Antiteilchen gab? Wo kam dieser Überschuss von Materie her? Na gut, der war halt da. Aber wenn Sie sich überlegen, wie groß ist denn der Überschuss von Materie? Das kann man sich überlegen. Die Materie damals ist so groß und die Antimaterie so groß und die haben sich annihiliert. Übrig geblieben ist nur die Materie und das sind wir. Ja. Das heißt, durch eine ganz, ganz, ganz kleine Asymmetrie in Materie und Antimaterie sind wir überhaupt da. Sonst wären wir auch Teil dieser Wärmestrahlung geworden. Und warum das so ist, wo diese komische Asymmetrie herkommt, weiß auch kein Mensch. Das Standardmodell hat komischerweise so eine Asymmetrie drin, aber die ist zu klein. Ja, damit können wir nicht die Materie, die wir beobachten, erklären. Gut. Anderes Problem, wenn Sie sich angucken, die Teilchen im Standardmodell, die wir kennen, wie schwer sind die denn? Da gibt es die Neutrinos, die sind wahnsinnig leicht. Das ist ein Faktor 1 Million Massenunterschied zwischen Elektronen und Neutrino mindestens. Wo kommt denn der her? Die Quarks und Elektronen ungefähr gleich schwer. Dann kommen ganz viele andere Teilchen, alle so ungefähr um den Dreh. Der LHC operiert ungefähr bei der Energie, das heißt, er kann diese Teilchen hier so bequem erzeugen. Jetzt hört es hier auf. Also, komisch, ja gut, dann hört es halt hier auf. Das Komische ist, wir kennen eine fundamentale Massenskala in der Theorie, die mit der Gravitation zusammenhängt. Und diese fundamentale Massenskala von der Gravitation, die ist unglaublich groß. Jetzt ist die Frage, alle Teilchen, die wir kennen, komischerweise, sollen alle Teilchen, die wir kennen, genauso schwer sein, dass wir sie gerade so bequem mit dem LHC erzeugen können. Dann kommt erstmal nichts und dann kommt diese fundamentale Massenskala. Das ist doch komisch. Seltsam ist, dass eben das Standardmodell konsistent ist. Das funktioniert. Allerdings funktioniert es nicht bei dieser Skala hier oben. Ja. Seltsam, wissen wir nicht. Große Wüste wird es genannt, the Great Desert. Das wäre schon sehr enttäuschend, wenn es keine neuen Teilchen zwischen hier und hier gäbe. Aber gut, könnte sein. Der Punkt ist, diese Skala, die hier drüben stand, die ist sehr, sehr eng verknüpft mit den Einstein-Gleichungen hier. Die Skalen, die hier unten standen, die ist sehr, sehr eng verknüpft mit dem Standardmodell hier. Und das Seltsame ist, dass man auch theoretisch es bisher nicht geschafft hat, diese beiden Theorien hier zu verheiraten. Die verhalten sich wie Wasser und Öl. Nichts zu machen. Und wenn sie das versuchen, wird eine von beiden inkonsistent. Und das hängt irgendwie so ein bisschen damit zusammen, die hier funktioniert auf dem Quantenniveau. Und wir wissen, Quantenmechanik, Quantenphysik ist richtig. Ja, die funktioniert. Wir würden erwarten, dass irgendwann mal auch die Gravitation Quanteneigenschaften zeigt. Das können wir bisher nicht nachweisen, aber es würde so sein. Also könnten wir versuchen, diese Formel hier auf Quantenniveau zu formulieren, aber es funktioniert nicht. Irgendwie würde man annehmen, dass wenn man zu ganz, 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 ganz kleinen Abständen geht, dass die Raumzeit nicht mehr kontinuierlich ist. Aber wie das funktioniert, weiß kein Mensch. Und solange das nicht ist, werden wir den Big Bang nicht verstehen, werden wir den Urknall nicht verstehen, weil der Urknall einfach, irgendwann wird das Universum so klein, dass wir Quanteneigenschaften der Raumzeit erwarten würden, aber wir verstehen nicht, wie die aussehen sollen. Dann, jetzt kommt sozusagen ein ganz banales Statement, oder es ist nicht ganz so banal. Es ist einfach so, das Standardmodell funktioniert. Ich habe Ihnen gesagt, das funktioniert, das ist konsistent, wir können alles damit ausrechnen. Alle Beobachtungen, die wir am LHC machen, alle Teilchenreaktionen, können wir verstehen mit diesen Formeln. Da passiert nichts Unvorhergesehenes am LHC. Bisher. Wir hoffen, dass irgendwann mal was Unvorhergesehenes passiert. Aber bisher verstehen wir alles. Steckt alles da drin. Und das ist seltsam, weil das irgendwie so ein bisschen zusammengestrickt ist. Was heißt zusammengestrickt? Es funktioniert, aber es sieht nicht besonders schön aus. Es ist wirklich, nehmen wir einen Teil hier, nehmen wir einen Teil da, schrauben es zusammen, funktioniert, passt, weiter. Nächstes. Das kann irgendwie nicht sein, es muss irgendwie was Schöneres geben. Das würde eigentlich fast jeder sagen. Also, was erwarten wir? Wie gesagt, der LHC operiert ungefähr hier bei den Energien. Wenn wir weiter runterkommen, aber Sie sehen, da sind wir schon sehr, 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 sehr nah am Urknall dran. Ja? Also Tausendstel Sekunden, 10 hoch minus 10 Sekunden, das ist wahnsinnig nah am Urknall dran. Aber halt irgendwie der letzte Schritt, da fehlt es noch. Ja? Und zwar, da fehlt es noch gewaltig, weil da einiges passieren muss. Irgend so eine Epoche wie Inflation, über das überhaupt nichts gesagt, da wo das Universum auf einen Schlag um ein Vielfaches plötzlich sich vergrößert hat. Gibt es Theorien dafür, aber irgendwie keine Nachweise. Ne? Natürlich ist sozusagen die Physik da nicht untätig. Es gibt unglaublich viele Ideen, was weiter unten passieren könnte, was uns noch Hinweise geben könnte, wie das noch näher am Urknall aussieht. Beispiel Supersymmetrie ist was am LHC wirklich intensiv gesucht wird. Extra Dimensionen. Wer sagt denn, dass unsere Raumzeit vierdimensional sein muss? Ja? Vielleicht ist es mehrdimensional, vielleicht gibt es noch zusätzliche Dimensionen, die irgendwie für uns unsichtbar sind. Weiß man nicht. Ja. Bisher haben wir aber keine Spur davon gesehen. Eine Theorie, die irgendwie so eine Geschichte wie so ein Stehaufmännchen hat, immer wieder wird die Theorie niedergeschossen und 15 Jahre später steht sie wieder auf, sind Superstrings, die wirklich irgendwie unglaublich vielversprechende Voraussagen macht und unglaublich schöne Strukturen hat, die aber einfach nicht irgendwie mit unserer Natur zusammenpassen. Ja. Also nicht jede schöne Theorie muss richtig sein, das ist einfach das Problem. Und ja, was hier unten passiert, weiß kein Mensch. Glücklicherweise ist es eben so, dass der LHC das Higgs-Teilchen gefunden hat. Das heißt, ich sage es immer so ein bisschen salopp, die Teilchenphysiker haben ein neues Spielzeug gekriegt. Tatsächlich ist es so, dass es einfach wahnsinnig viele Möglichkeiten eröffnet. Wir hoffen, dass dieses Higgs-Teilchen einfach so eine Sonde ist, um irgendwie vielleicht neue Physik zu finden. Ja, sozusagen, wir können das Higgs-Teilchen jetzt ganz genau vermessen. Wie wechselwirkt es denn mit den anderen Teilchen? Was hat es genau für Eigenschaften? Ist es denn genau das, was wir sehen wollten? Ist es vielleicht nicht das Einzige, das wir da gefunden haben? Vielleicht gibt es doch andere Sorten? Weiß man nicht. Das heißt, wir hoffen, dass das Higgs-Teilchen irgendwie so eine Tür öffnen wird hin zur neuen Physik und dann, wenn wir diese Tür öffnen, dass sich dann sozusagen viel mehr Türen noch öffnen und wir irgendwann den Weg zurück zum Urknall finden. Vielen Dank, danke sehr.
Wie nah sind wir dran zu verstehen, was beim Urknall passiert ist und wie nähern wir uns mit Beobachtungen und Theorien der Geburtsstunde des Universums? Das hat uns heute der Wuppertaler Teilchenphysiker Robert Harlander erklärt. Die Aufnahme stammt vom 11. März 2015 und wurde im Rahmen der Frühjahrstagung der Deutschen Physikalischen Gesellschaft aufgezeichnet, bei der 1400 internationale Fachleute über Physik diskutiert haben. Am Mikro war Katrin Ohlendorf und nachdem Harlander ja auch schon so einen nerdigen Insider-Witz gebracht hat, ich sag nur Bazinga, verabschiede ich mich mit der einzigen Titelmelodie, die wirklich zum heutigen Hörsaal passt, dem Thema von The Big Bang Theory. Schönen Abend, ihr da draußen.
Our whole universe was in a hot, dense state that nearly 14 billion years ago expansion started. Wait, the earth began to cool, the autotrophs began to drool, Neanderthals developed tools, we built a wall. We built the pyramids, math, science, history, unraveling the mystery that all started with a big bang.
Die Radio Wissen. Hörsaal. Samstag und Sonntag von 18 bis 19 Uhr.